Glückspiraten Segeltalk, der Podcast für Genusssegler. Von und mit den beiden Glückspiraten Babsi und Erik. Willkommen an Bord!
Unsere Leitung geht heute nach Jena und auf unseren Interviewpartner sind wir aufmerksam geworden über seine YouTube-Videos, das Logbuch um die Welt von Ralf Jäger. Da gibt es schon einige Episoden davon und heute haben wir ihn am Mikrofon. Hallo Ralf!
Ja, guten Morgen Erik!
Schönen guten Morgen. Ralf, bevor wir ins Interview einsteigen, erzähl uns doch erstmal kurz, wer ist der Ralf so privat und wie ist er aufs Wasser gekommen?
Aufs Wasser bin ich so gekommen, dass ich zu DDR-Zeiten einen Beruf erlernt habe, und zwar Vollmatrose der Handelsschifffahrt. Habe den Beruf dann 8-9 Jahre betrieben. Und wenn man auf einem Handelsschiff fährt, ist man natürlich mit dem Wasser verbunden und im Vorfeld bin ich natürlich, also bei uns auf der Talsperre oder in der Mecklenburger Seenplatte schon mehrmals segeln gewesen. Also im Rahmen der kleinen Möglichkeiten, die wir damals hatten, war ja nun etwas beschränkt. Auf der Ostsee war das nicht möglich für einen ganz normalen Laien. Aber die Binnenseen, die haben dann alle uns gehört, soweit wir da an das Material rangekommen sind. Und wie gesagt, nach der Seefahrt, nach den 8 Jahren Handelsschifffahrt, wo ich die ganze Welt gesehen habe, was jetzt auch zu DDR-Zeiten eigentlich schon der erste Traum war, der sich da erfüllt hat. Nach den 8 Jahren bin ich dann in das ganz normale Berufsleben an Land eingestiegen und dann sind wir gewendet worden und dann habe ich zwischendurch einen Herrenmaßschneider gemacht und dann habe ich mich selbstständig gemacht mit einigen Läden für Streetwear und Sportswear. Und da habe ich ja nebenbei natürlich immer nun die Möglichkeit gehabt zu segeln. Und dann ist man natürlich irgendwo nach Griechenland zum Segeln, in der Ostsee zum Segeln, Adria, ach, wo noch? Also das alles, was man eigentlich so in den 3 Wochen Urlaub, die man dann immer so im Jahr hat oder die man sich nimmt, alles ausprobiert. Also weiter nicht, immer nur Europa, weiter nicht. Das war dann alles, was ich da angefangen habe zu besegeln. Wie es dann richtig dazu kam, das ist bestimmt deine nächste Frage.
Ja, genau, das wäre der nächste Punkt gewesen.
Na, das ist einfach so, dass ich 2013, ich habe 20 Jahre diese Läden gemacht und dann hatte ich einige Probleme mit den ganzen Läden, dass ich die aufgeben musste und da wollte ich einfach mal weg und wollte einfach mal 3 Wochen segeln. Und zwar, ich bin jetzt nicht so der Facebook-Freund, aber über Facebook kam eine Anfrage, Sailor and Adventure gesucht. Jeweils brauchte jemand einen Mitsegler, der sein Boot von kapverdischen Inseln zu den Kanaren bringt, weil der Mann wollte mit dem Boot dort in die Ark einsteigen, Leute aufnehmen, die dann bezahlen, um dann rüber nach St. Lucia in die Karibik zu fahren. Ich also von den 300 Leuten, die gesagt haben, ja, wir machen das, blieb dann am Endeffekt ich übrig. Bin auf die kapverdischen Inseln geflogen. Das Boot war, sagen wir mal, sehr reparaturbedürftig. Und zu dem Zeitpunkt war der Nordostpassat auch ziemlich stark schon. Also man hätte jetzt, um nach zu den Kanaren zu kommen, schon also immer nur gegen ansegeln müssen. Das hätte man in der kurzen Zeit nicht geschafft. Und so hat mich der Eigner dann gefragt, so Ralf, Mensch, es tut mir leid, dass wir jetzt nicht segeln konnten. Da würdest du auch mit in die Karibik kommen. Und da habe ich dann einfach mal spontan Ja gesagt. Also haben sie, die 3 Wochen haben sich dann schon etwas verlängert. Man segelt da, glaube ich, Mitte November los und ist dann irgendwie Mitte Dezember drüben in St. Lucia. Und da habe ich gesagt, okay, dann war das jetzt eben ein paar Wochen länger und dann fliegst du wieder heim. Ja, aber wie es nun so ist, diese Ark, die da jedes Jahr im November startet, da segeln ja um die 300 Boote rüber in die Karibik. Und dann die deutschen Boote, die begrüßt man dann auch halt. Und dann war wieder ein Boot dabei. Und die haben wir halt begrüßt. Und mich hatte also die Technik interessiert. Das war eine nagelneue Swan 53. Und da habe ich mir die ganze Technik angeguckt. Und die Jungs, die waren natürlich auch froh, dass sie das alles geschafft haben. Da gab es das ein oder andere Bier unten im Salon. Und da habe ich so aus dem Gespräch einfach heraus gesagt, also eine Swan würde ich auch gerne mal segeln. Und die so, wie? Ich sage, naja, ich meine, eine Swan chartern, das kann ich mir nicht leisten. Da legst du ja ziemlich viel Geld hin. Und da haben die so aus der Kalten raus gesagt, Mensch, wir bräuchten noch jemanden von Galapagos bis zu den Marquesas in der Südsee. Hast du da nicht Zeit? Da habe ich mir so gedacht, okay. Dann habe ich zu Hause angerufen, gesagt, es wird doch etwas länger werden. Also aus den 3 Wochen sind dann schon ein paar Wochen mehr geworden. Dann habe ich mich noch einen Monat dort unten aufgehalten, in der Karibik, in Mexiko tauchen gewesen, weil diese Welt, die World Arc, die startet jedes Jahr Anfang Januar. Und dann habe ich die Leute gefragt, ob ich nicht schon in Panama einsteigen kann, weil, jetzt kommen wir wieder auf meine alte Seefahrt zurück, zu DDR-Zeiten ist man immer nur durch den Suezkanal gefahren. Also die Schiffe, die konnte man an einer Hand abzählen, die zu DDR-Zeiten schon durch den Panama-Kanal gefahren sind. Und es war immer ein Traum, mal durch den Panama-Kanal zu fahren. Und da habe ich halt den Eigner gefragt, ob ich nicht schon in Panama einsteigen kann. Und er hat gesagt, ja, kein Problem, wenn du dann und dann dort und dort bist. Da war ich natürlich pünktlich. Tja, und so kam es dann, dass wir dann nach Galapagos und zu Marquesas. Das ist übrigens so eine der längsten Strecken, die man ohne anzuhalten fahren kann. Das sind 3000, um die 3000 Seemeilen. Also 3000 Seemeilen sind das von den Galapagos-Inseln zu den Marquesas-Inseln nonstop. Ja, und auf den Marquesas-Inseln.
Okay, wie lange haben Sie dafür gebraucht?
3 Wochen. Mit der Swan haben wir 16 Tage gebraucht.
Das war aber flott.
Naja, das muss man dazu sagen, die ist auch recht schnell. Also das ist habe immer gesagt, das ist so eine Mischung aus Cruiser und Racer. Also wir waren in der ganzen Flotte, das sind, die World Arc waren, glaube ich, 38 Boote. Also wir waren permanent die Ersten. Wenn man da, du startest ja immer im Konvoi, also alle Mann. Und ich meine, das ist schon man sagt ja jetzt nicht für umsonst, also so dieses Wort ist so der Rolls-Royce unter dem Segelboden. Ich meine, das ist natürlich auch.
Ja, das sind auch immer sehr schlanke und elegante Schiffe, ne?
Ja, und wie gesagt, irgendwie sind die so gezeichnet, die fahren. Also, wir haben jetzt auch nicht mal einen Spinnaker oder sowas dabei gehabt. Also, wir haben eine ganz normale Besegelung, groß, Genua und einen Genager noch dabei gehabt. Und wir sind, das Ding ist gefahren. Also, das schnellste, was ich mit dem Boot gefahren bin, waren 14 Meilen. Und das ist schon, also 14 Knoten, das ist schon. Für ein Segelboot, wo man eigentlich unten auch noch nebenbei kocht und sich was macht, ist es schon, finde ich, relativ schnell.
Anständig, ja.
Ja, auf Marquesas war es ja so, dass eigentlich war ja geplant, also so bis zu Marquesas. Und dann auf Marquesas hat mich auch der Eigner gefragt, ob ich nicht noch gerne bis Australien mitkommen würde. Und dann habe ich dann wieder zu Hause angerufen und habe gesagt, es wird noch mal etwas länger. Weil von dort aus, also geplant war dann so August in Australien zu sein. Also wenn man dann so im November losfährt für 3 Wochen und das nächste Jahr August dann wieder, ja, da muss man, braucht man sehr viel Verständnis von zu Hause.
So. Man stößt nicht immer auf Begeisterung, ne?
Ja, die war eher gebremst. Die war eher gebremst. Aber ich meine, das ist eine einmalige Möglichkeit. Wann kriegst du nochmal die Möglichkeit? Ich bin überall Hand gegen Koje gefahren. Das hat mich nirgends einen Cent gekostet. Das muss man auch noch dazu sagen. Das war alles.
Ja, großartig.
Ja, was Besseres kann man nicht. Das war also Glück und Zufall und Glück. Besser kann es nicht sein. Und dann in Australien. Der Plan war, dass der Eigner hat das Schiff neu gekauft, sich neu bauen lassen in Finnland. Ist halt, wollte eigentlich wirklich nur bis Australien. Dort sollte das Boot auf einen Frachter und mit dem Frachter wieder zurück ins Mittelmeer. Der hat in Sardinien, Porto Cervo, seinen Heimathafen. Und kurz vor Australien kam dann so die Idee, also ich habe zu ihm gesagt, pass auf, wenn dein Boot wieder im Mittelmeer zurück ist, du kommst, der ist 74 gewesen, kommst du jetzt so schnell nicht wieder hier runter. Also eher nicht. Ne? Und da hat er gesagt, na warte mal, da habe ich mal noch eine Idee. Und da habe ich gesagt, na was kommt denn jetzt? Und da hat er gesagt, pass auf, also alle, die das interessiert, kostet 80.000 US-Dollar so ein Boot mit einem Frachter von Australien nach Hause bringen zu lassen. Also wer das mal vorhat, mit 7 Stars. Und er hat dann gesagt, pass mal auf, Ralf, von Brisbane kostet das 80.000 Dollar und von Auckland, Neuseeland auch. Wollen wir nicht noch nach Neuseeland fahren? Da habe ich gesagt, ja, ich würde mitkommen.
Ja, so wir dann das noch, Telefon in die Hand genommen.
Ja, und da hat, na ja, gut, wir sind dann, wir waren dann im August in Australien, oben im Norden, in Mackay, mussten das erstmal nach Sydney runter. Und dann haben wir das Boot dort 2 Monate liegen lassen, weil die Tasmansee kannst du nicht vor Anfang, Mitte November fahren, weil da geht es dann schon ordentlich zur Sache. Und wir waren ja auch nur zu dritt auf dem Boot. Also der Eigner selber war 74 und noch ein Schweizer Freund ist dann noch mitgefahren und ist schon nicht ohne. Und dann sind wir halt Anfang November rüber nach Neuseeland und haben uns dann Neuseeland angeguckt und sind dann heimgeflogen. Und das Boot ist dann, also wir haben das Boot fertig gemacht und das ist dann auf den Frachter gekommen. Nach Gibraltar geschafft worden Und da warst du dann irgendwie im Mai in Gibraltar, da haben wir es dann dort abgeholt und haben es dann halt nach Porto Cervo geschafft. Und auf einmal ist aus drei Wochen im Oktober sind auf einmal, bist du auf einmal Mitte 2015 immer noch auf dem Segelboot.
Tja.
So einfach geht das. Oder ist einfach, ist jetzt
richtig. Ja, genau so.
Naja, und da hatte ich ja auch schon so meine Filmchen. Und das ging dann einfach immer so weiter, weil dann hat jemand vorgehabt, auch die Welt, also nochmal diese Ark mitzumachen, die World Ark, und hat dann von mir gehört, und ob ich nicht mal kommen kann, sein Boot angucken kann, da ein paar Tipps geben kann, was man da so machen kann. Der hat dann im Prinzip aus einer, was war das, eine Chanoo, so eine San Odyssey, so ein Charterboot. Das hat er umgebaut und modifiziert, aber also wenn du nicht weißt, auf was du achten musst, baust du natürlich tausend Sachen dran, wo du denkst, dass du darauf achten musst. Und das war irgendwie 50%, der gesagt hat, lass das mal alles wieder weg, mach mal lieber das, das und das. Weil so ein bisschen Erfahrung hatte ich dann ja nun auch. Und dann fragte der auf einmal, sag mal, hilfst du mir nicht, das Boot von der Ostsee mit zu den Kanaren zu bringen? Ich sage, ja, mache ich. Und dann hat er eben gefragt, ob ich nicht um die Welt nochmal mitsegle. Und dann habe ich gesagt, also Atlantik eher nicht. Und dann bin ich bei dem dann wieder im San Lucia eingestiegen und so gibt es das. Und auf einmal haben wir 2016. Ne? Und dann, so kommt man dann ganz schnell zum Segeln. Und man lernt dann auch immer viel dazu. Ich habe auch die ganzen Scheine vorher gemacht, muss ich dazu sagen. Diese, die man hier auf dieser Bootsfahrschule machen kann. Diese Binnensegelscheine, dann die Motorscheine, dann den SKS. Und ja, wir brauchen ja alle unsere Papiere, wenn man mal ich muss sie noch nie vorzeigen, aber wir haben sie. Ne?
Es gibt das sichere Gefühl, dass immer was da ist.
Ja, und so ist es.
Du hast gerade gesagt, du hast den Ozeanis-Besitzer beraten, sag ich mal, was er an Ausstattung auf sein Boot draufpacken soll. Was genau hast du denen dann geraten? Was kommt denn deiner Meinung nach auf ein Langfahrtschiff drauf an Ausstattung? Was braucht man da?
Um so eine lange Fahrt zu machen, musst du dir Gedanken über das Trinkwasser machen und über die Batterie. Und da musst du dir ganz lange und viele Gedanken machen. Weil Trinkwasser brauchst du immer diese kleinen Boote, die haben ja keine großen Trinkwassertanks. Ne? Also solltest du einen Wassermacher drauf haben, der funktioniert. Und der Wassermacher, der zieht ja auch Energie. Also musst du das auch alles irgendwie hinhauen. Ne? Dass du da jetzt nicht mit dem Wassermacher laufen lässt, denn deine Batterien alle sind. Dass da gewisses, also Solarpaneele finde ich ja immer ganz gut. Windgeneratoren finde ich nicht so gut. Weil bis die irgendwie mal ordentlich Leistung bringen, haben festgestellt, da brauchst du schon ordentlich Wind. Und dann sind die auch, das heißt immer, die sind so leise, das ist alles Quatsch, wenn das Ding da hinten, das sorgt permanent. Das ist, also ich finde es unangenehm. Aber dann halt auch die ganze Proviantierung. Dann, wie das Schiff zum Beispiel ausstatten muss. Also zum Beispiel was ganz Wichtiges ist, was die Boote ja auch nicht haben, dass du in jeder Kammer, das hat das Boot ja auch nicht, wenn das in jeder Kammer Ventilatoren hast, ne? Dass so ein bisschen die Luft gequirlt wird, wenn du da unten bist. In der Tahiti zum Beispiel, da steht die Luft. Und wenn du dann so eine ganz kleine Bewegung in der Luft hast, ist das schon ganz gut. Selbst der Eigner von der Swan, und die hat nur mehrere Millionen gekostet, der hat sich dann auch noch nachträglich Ventilatoren einbauen lassen, weil das brauchst du einfach. Ja. Und dann die ganze Geschichte mit, du brauchst ein gut funktionierendes Kurzwellengerät, weil die verlangen das auf dieser Weltumsegelung, dass du ein SSB-Gerät drauf hast. Dann musst du dir Gedanken machen, wie du dein Wetter ziehst.
Die ARC-Organisatoren verlangen das, ja?
Die erwarten, dass du ein SSB, also sonst brauchst du gar nicht dich bewerben, dass du damit fährst. Und dann hatte er eine Anlage drauf, wo sie, um sich Wetter zu ziehen, da hat er im Monat irgendwie knapp 400 Euro Grundgebühr bezahlt, wo ich sage, um Gottes Willen, dafür kann man mal gut essen gehen, das ist sicherlich, aber und das war zum Beispiel, das sage ich mal, das ist das Beste, was es gibt. Du nimmst einfach ein Iridium, machst einen ordentlichen Vertrag. Ich kann es ja nur sagen, weil ich ja weiß, wie es da gewesen ist. Machst einen ordentlichen Vertrag, du bezahlst, wenn du telefonierst, 1,50 € die Minute. Und du kannst über das Iridium deine E-Mails versenden, dein Wetter ziehen. Und auf das Wort hatte der Eigner, der hatte einen Vertrag mit Wetterwelt. Und das war wirklich das perfekte Wetter. Die schicken dir dann alle 2 Tage so eine ZIP-Datei. Und es funktioniert, die ziehst du dir runter, du hast das Programm auf dem Rechner und du hast immer, das ist relativ wichtig, dass du, sagen wir mal so, dass du einen kleinen Wetterüberblick hast. Wenn du einmal losgesegelt bist, dann musst du eh mit dem Wetter zurechtkommen, aber du hast damit einen sehr guten Wetterforecast. Und das geht ja nicht über, also das geht wirklich perfekt und das ist günstig. Sollte, ne? Das dauert 10 Sekunden, da ist diese Wetterdatei rübergeladen und von Wetterwelt, also das kann ich auch nur jedem empfehlen. Und das kostet zwar ein paar Euro, aber das ist wirklich das beste Wetter. Das habe ich jetzt mitgekriegt. Wir haben immer so Wetterforecasts gehabt, die haben also zu 80% nicht gestimmt. Also so als Beispiel war, ich bin mit auf der letzten, vorletzten Tour sind wir durch die Torresstraße nach Darwin, oberhalb von Australien, und da war der Wettervorcast 25 Knoten, 20 abnehmend. Und da habe ich gesagt, naja, das geht ja gut los. Am Endeffekt hatten wir irgendwie 65 in der Spitze.
Und das, ach du Scheiße.
Und das ist dann, das war dann für mich auch neu. Also, das ist dann, und das über eine Woche. Ja. Also in der Woche war der Mittelwert 45 Knoten, von wegen abnehmend.
Ne? Über eine Woche?
Ja, ne? Das war schon, da wirst du ordentlich durchgeschüttelt. Du brauchst dann eine Woche ungefähr bis Darwin von der Torresstraße. Und dann von dort aus sind wir zu den Seychellen weitergesegelt. Das waren dann 6 Wochen und da war der Mittelwert. Also wir hatten ja gerade eine schlechte Zeit erwischt im Indischen Ozean. Da war der Mittelwert zwischen 35 und 40 Knoten. Der Mittelwert. Da schüttelt sich ordentlich durch. Weil gut, der Wind kam
da
schräg
hin. Das wackelt ordentlich.
Ja, ja, das kracht gut. Aber man fängt auch schön Fische. Man gewöhnt sich doch an alles. Ja, das ist so eine Sache, habe ich denen dann empfohlen. Und dass man, wenn er die Möglichkeit hat, mehr als 60 Meter Ankerkette dran zu machen, weißt du, das ist so der Standard, wenn du die Kisten kaufst. Also 30 Meter sind, weil du dort, sagen wir mal, 90% bist du am Anker in irgendwelchen Buchten oder vor irgendwelchen Häfen. Weil du gehst ja kaum noch in eine Marina rein und dann solltest du einen ordentlichen Anker und eine ordentliche Kette dran haben, dass du nicht wegen 10 Meter dann irgendwie noch 3 Tage einen Ankerplatz suchen musst. So eine Sachen. Und ja, und dann auch alles, was
genau,
so.
Genau, da hängt ja immer noch dein Schiff dran, ne?
Ja, hängen ein paar Mark dran.
Ja, eben, genau, deswegen ist die Investition in vernünftigen Anker einfach.
Das habe ich ja jetzt auf der letzten, auf dieser Bavaria gemerkt. Da hat nichts hingehauen mit der Ankerkette vorne. Die ist permanent aus diesem Spiel rausgehüpft und so eine ausrauschende Ankerkette, die dann wieder zu stoppen. Da zählst du so rückwärts von 3 und trittst mit dem Fuß drauf, weil überlegst du Fuß oder Hand? Was ist das kleinere Übel?
Ja. Besser Dinge des eigenen Körpers mal raus, wenn so eine Ankerkette am Ausrauschen ist. Ne?
Macht schon keinen guten. Naja, und das ist so eine Sache. Und dann so, was du an. Was du auch an Kochgeschirr brauchst, was du so. Das sind lauter so eine Sachen. Du musst ja so von vorne nach hinten durch das Boot gehen. Und das hatte zum Beispiel auch keine, das haben die Boote, also ich würde mir dann zum Beispiel diese Lehsegel am Boot, am Bett, dass du da wirklich auch drinnen schlafen kannst, ohne dass du rausfliegst. Das ist ja bei diesen normalen Charterbooten, wenn du die bestellst, ist das ja alles nicht gegeben. Ne, der hatte dann auf dem Boot, das fand ich halt nicht so gut, der hatte so eine Brennstoffzelle drauf, die 6 Ampere die Stunde bringt. Und da hast du so 10 Liter Kanister mit Methanol. Und da war er der Meinung, die kriegt er auf der ganzen Welt zu kaufen. Und das war dann doch nicht der Fall. Und da hat man dann irgendwie in Martinique mit 30 so eine 10 Liter Kanister gekauft, wo einer 75 Euro gekostet hat. Und sage ich, das ist ja irgendwie, überleg dir das mal, was du da für Energie ausgibst. Und ich sage, also da würde ich mich jetzt gerne nicht dran beteiligen, weil das war so nicht ausgemacht. Hat er dann auch eingesehen. Wenn man sich da wirklich richtig damit beschäftigt und lange damit beschäftigt, das habe ich auf dem Einboot auf einer Wouquet, der Eigner, der hat sich da wirklich lange damit beschäftigt. Wir hatten nur 4 Sonnenpaneele drauf, da ging alles. Da ging der Kühlschrank, da ging der Wassermacher, da ging der Kühlschrank, Wassermacher, Navigation, Autopilot, also und hat noch geladen. Also wenn du dich ja wirklich Gedanken machst, dann ist das eine schöne Sache. Aber du musst halt einfach so kaufen und dann losfahren, bringt nichts bei dem Boden, habe ich festgestellt.
Es macht wahrscheinlich Sinn, einfach mal so ein paar Probeschläge und vielleicht eine Zeit lang auf dem Boot zu bringen mit der neuen Ausstattung schon, um so auszuprobieren, ob das alles funktioniert.
Das haben wir dann auch gemacht. Und diese Chanot, die haben wir ja dann von Neustadt nach Las Palmas gebracht, so durch den Ärmelkanal, England und dann rüber in die Biscaya. Da war dann auch sein Wettervorcast, schaffen wir gutes Wetter. Und das war dann irgendwie, das hat einen halben Tag gehalten. Dann haben wir irgendwie 5 Tage in der Biscaya gebraucht. Da waren wir schon fast in Frankreich, hätten wir dort noch Käffchen trinken können. Soweit hat es uns reingedrückt. Und Das ist dann so, dass dann seine. Naja, das für viele ist das ja so, dass sie dann. Was du schon sagst, ist korrekt. Einfach mal vorher Schläge machen und einfach auch mal ein paar Nachtschläge machen. Für viele ist das ja total neu, dass sie auf einmal eine Woche lang durchsegeln und auch immer nachts durchsegeln. Das ist ja jetzt nicht selbstverständlich, dass man da auch bei der letzten Tour, die ich ja, wo wir jetzt von Ägypten nach Dubai gesegelt sind, also durchs Rote Meer und durch dieses Piratengebiet, was ich dir vorhin sagte. Das war für den auch das erste Mal, dass er tagelang auch nachts durchgesegelt ist. Und das, also mir macht das jetzt nichts aus, klar. Aber für viele ist das schon dann auch eine Umstellung. Das habe ich.
Ja, der Horizont fängt halt relativ früh an. Ne? Also die Sichtbarkeit ist dann irgendwo ein bisschen eingeschränkt.
Aber, na gut. Ach, das ist doch, wie soll ich sagen? Auch nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was man da alles empfehlen kann, da hat natürlich jeder seine eigene Philosophie, was man an so einem Boot dann so umbauen muss und was man da beachten muss. Und vor allen Dingen, was auch ganz wichtig ist, sich vorher Gedanken machen über Ersatzteile, die man mitnimmt. Ne? Weil, also sag mal so, was man hat, hat man. Ne? Das kann man bestimmt auch überall bestellen und die fliegen das auch alles ein, aber das ist dann irgendwie um ein Zigfaches teurer. Und wenn dir in der Südsee irgendwie an deiner Lichtmaschine irgendwas kaputt geht, ne? Also die sind dann die zum Beispiel gut dran, die noch eine Ersatzlichtmaschine irgendwo liegen haben, weil die brauchst du ja permanent, um die Batterien zu laden. Mhm. Lauter so Sachen. Oder wenn der Autopilot so einige. Also einfach, dass man sich vorher schon Gedanken macht, was man für Ersatzteile mitnimmt. Für einen Motor, das weiß man alles, vom Impeller über die.
Ja, für Verschleißteile auch und so, ne?
Und also auch ein ordentliches Werkzeugsortiment zulegt. Ne? Das ist auch wichtig. Und dass man da auch nicht, das hat man eben auch, also dass man da jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, nicht sparen sollte am Werkzeug. Also sagen wir mal so, die Werkzeugkiste von Aldi ist günstig, aber nicht zu empfehlen. wenn du weißt, was ich damit meine. Ne? Also das ist dann schon. Ne? Das ich hat man nämlich auch.
Stell mal eine Schraube einfach.
Ja, nach fest ab.
Ja, richtig.
So.
Ja, ich habe mit Hinnerk Weile über genau das Thema auch schon unterhalten. Und der meinte, also er kauft sich immer relativ billiges Werkzeug, weil das kann auch mal ins Wasser fallen. Das tut dann nicht so weh.
Naja. Ja. Bin ich anderer Meinung. Ich meine. Es tut natürlich weh, wenn teures Werkzeug ins Wasser fällt, aber da muss man es halt festhalten.
Das ist natürlich ein guter Trick, ja, das stimmt schon.
Ja, ich lese es gerade, wie gesagt, die nächste Reise ist ja jetzt nun die Nordwestpassage und da lese ich gerade ein Buch und diese Schriftstellerin, die ist da mitgefahren, die ärgert sich dann zwischendurch immer, dass sie preiswertes Ölzeug gekauft hat, preiswertes das, weil das dann auf die Dauer, naja, aber das kann jeder machen, wie er denkt, ne?
Ja, das ist natürlich auch Erfahrungswerte. Und ich denke, also ja, mit billig geht das alles. Man kann mit billigem
Werkzeug auch nicht. Es ist ja auch eine Budgetfrage auf der anderen Seite, das darf man ja nicht vergessen. Ne?
Ja. Ja, na gut, okay, aber für eine Nordwestpassage oder gerade für Segeln, das ist ja nun kein Hobby, was man macht, wenn man ja komplett mittellos ist. Für gewisse Dinge sollte man einfach ein paar Euro einplanen.
Aber die holen dich sonst immer wieder ein.
Wenn du Nordwestpassage fährst, da wird es halt auch kühl.
Ja, da bin ich ja noch gespannt.
Ja.
Gut, das ist aber ein anderes Thema, die Nordwestpassage.
Mhm. Ja, klingt aufregend. Die
Nordwestpassage ist dann das nächste Thema.
Das haben. Ja, erzähl mal, was hast du denn vor?
Ja, das ist ja auch wieder so. Also, wo du sagtest, eben durch diese, durch meinen YouTube-Kanal. Bin ich angesprochen für die Fahrt da durchs Piratengebiet wieder zurück nach Dubai. Und ich habe dann von so einem amerikanischen Ehepaar, die haben mich angefragt, ob ich mit ihnen die Nordwestpassage fahren würde. Und das ist ja natürlich auch so ein kleiner Traum, wenn jetzt, wie sagt man, der Mount Everest, der Segler. Ne? Und da habe ich natürlich erst gefragt, was es denn kostet. Ne? Und da haben die dann gleich geahnt und haben gesagt, nur der Flug zum Boot und wieder zurück. Und der Alkohol, den muss man selber bezahlen. Da habe ich schon gedacht, na klasse. Ne? Nee, also. Naja, und dann habe ich denen zugesagt und Da fliege ich dann morgen nächsten Donnerstag hin nach Annapolis. Da liegt das Boot. Das ist eine Tazewell 58, also ein 20-Meter-Boot knapp. Und ja, von dort aus geht es hoch nach Grönland, nach Nuuk. Also wir halten zwischendurch immer mal an. Da hoffe ich, ne? Und dort wollen wir dann Ende
auf den Weg sollte es noch
Ende Juni, Anfang Juli sind wir dann da oben. Dort warten wir dann auf die Durchfahrt. Ich glaube, da kriegt man auch das Okay von der Canadian Coast Guard, dass da auch frei ist, dass man da jetzt nicht, also es ist jetzt, die fahren da nicht unvorbereitet durch. Und von dort aus geht es dann rüber nach Alaska, nach Nome, mit mehreren Zwischenstopps natürlich. Und dann geht es dort wieder runter nach Kanada, also über Vancouver, Seattle nach Amerika, Mexiko, weiter runter nach El Salvador, Costa Rica, mal gucken, ja. Dann durch den Panama-Kanal nach Jamaika, Kuba und dann wieder zurück. Und da hat man im Prinzip einmal Amerika umrundet. Und das ist ja schon mal so, das finde ich ja schon mal nicht so schlecht, oder?
Nordamerika.
Oh, da freue ich
mich. Klasse.
Ist genau ein Jahr.
Wie lange plant ihr dafür?
Das ist genau ein Jahr. Also oben, das sind ja auch 3310 Meilen, also von Grönland rüber nach Alaska. Das ist ja nun auch nicht so eine kleine Strecke. Ne? Und da bin ich mal gespannt, was das da oben wird. Und ja, das ist so, da fahre ich, wie gesagt, das ist natürlich erstmal was ganz Neues. Also wenn ich sonst losgefahren bin, da hast du irgendwie 3 Badehosen mitgehabt, 2 Flipflops, ein Handtuch und eine Zahnbürste. Und damit kommst du jetzt bei der Nordwestpassage nicht weit. Also ich habe jetzt schon einen zweiten Seesack voll warme Sachen. Und da bin ich mal gespannt. Also ich fliege jetzt, wie gesagt, Donnerstag fliege ich darüber, die holen mich ab. Dann machen wir eine Woche lang Proviantieren vom Boot. Und machen mal so ein paar Probeschläge, damit wir sehen, gegenseitig sehen, ob wir segeln können. Und ja, sind wir gespannt, was das wird. Ich dann auch wieder über den YouTube-Kanal viele Filme, weil ich denke schon, dass das dann auch interessante Filme wären, weil da oben kommt man ja nun nicht so oft lang. Und ich habe da mal irgendwie gelesen, seit Amundsen haben das irgendwie noch keine 100 Segelboote geschafft. Also Segelboote, nicht irgendwelche Frachter oder sowas. Sondern Segelboot. Es ist ja auch so, dass es erst in den letzten paar Jahren relativ eisfrei geworden ist, dass man da wirklich durchsegeln kann. Ist trotzdem gefährlich, darf man nicht, es ist jetzt nicht kein Spaziergang, aber das, also ich freue mich schon total drauf. Ich bin schon ganz hipplig. Man weiß aber nicht, ob man, ich meine, du musst ja, hier musst du auch,
Wahnsinn.
Wir sind zu dritt, nee, wir sind, also insgesamt, also oben für die Passage sind wir 6 Mann, also das eigene Ehepaar und noch 4 inklusive mir 4 Mann Crew. Und 3 davon kenne ich auch. Die haben die sich, ich kenne das Boot, ich bin zwar mit denen nie gesegelt. Die waren auf dieser ARC 2014 waren die auch mit in der Flotte, aber wir haben mit denen eigentlich nicht viel zu tun gehabt. Und die haben natürlich Leute angefragt, die da auch schon mitgesegelt sind. Von 3 von denen, die anderen 3, die kenne ich auch ganz gut. Das ist einer so ganz witzig. Einer kommt aus Irland, einer kommt aus Bratislava. Und einer kommt aus von den Kanaren und meine Wenigkeit. Ja, und wir fahren dann da rum. Ja,
das ist Publikum.
Das macht es ja aus. Das finde ich ja. Für mich ist ja Segeln eigentlich 70-80%. Das Schönste am Segeln, 70-80% sind ja eigentlich die Leute, die du da kennenlernst. Das ist ja eigentlich das, was, wenn ich jetzt hier in Jena geblieben wäre, das wäre ja nie passiert, aber dort lernst du ja Leute kennen, wo du einfach den Kopf schüttelst. Du sagst, was hat der gemacht? Der hat Krankenbetten gekauft und als er beim Papst war, hat er ihm einen Katalog gegeben und hat gesagt, guck mal rein, so ungefähr. So eine Typen lernst du da kennen. Das war so übrigens eine Tatsache. Das ist wirklich so passiert. Der Eigner von der Swan, der hat so eine große Firma gehabt, die Krankenbetten hergestellt hat. Und da hatte der irgendwie mal evangelisches Krankenhaus ausgestattet und dadurch hat er eine Audienz beim Papst gekriegt, bei unserem deutschen Papst noch, wie hieß der? Sech, wisst schon. Und ja, und da hat er dem Katalog für die Krankenbetten da gelassen. Da hat der Vatikan welche bestellt. So muss das machen. Ja, aber das ist der Hammer. Diese Tour, das Problem war jetzt bei dieser Tour für die Nordwestpassage, du brauchst ja ein extra Visum. Du kannst jetzt nicht mit dem normalen Visum, was man eben, wenn man mal in die USA fliegt. Und da habe ich dann halt alle, die das wissen wollen, die das machen wollen, C1 heißt das Visum. Man muss ein C1-Visum beantragen. Das ist für Das ist so ein Crew-Visum. Also du kannst damit auf dem Boot immer rein und raus fahren, weil die anderen Visas, die gelten nur für Flugzeuge. Wusste ich bis dahin auch nicht. Und dieses Visum ist, dass du halt überall ein- und ausfahren kannst. Also wir sind ja dann in Alaska und da will ich ja dann auch von an Land gehen. Und dazu brauchst du halt dieses Visum. Dieses C1-Visum. Als ich da auf der amerikanischen Botschaft war und da ans Fenster gegangen bin, hat er mich angehört und hat gesagt, aha, und Sie sind also Rentner. Ich sage, naja, eher nicht. Also ich hoffe ja nicht, dass ich so einen Eindruck mache. Und dann hat er gesagt, na, das ist eigentlich ein Visum, was Rentner beantragen, also Rentner und welche, die dann immer ein- und ausreisen. Ja, und da habe ich das gekriegt. Ein 10-Jahres-Visum für die USA zum Ein- und Ausreisen. Das muss man erstmal kriegen. Fand ich ganz witzig. Also das braucht man, wenn man sowas vorhat. Ne? Für alle, die das mal vorhaben, die Nordwestpassage zu fahren. C1 heißt das. Ja, das sind wir, und ich bin ja halt mal gespannt, weil C1-Visum. Das ist das Buch, was ich gelesen habe. Man muss sich ja jetzt schon auch in Amerika richtig Gedanken machen, wie man das Boot proviantiert. Ne? Weil da oben ist ja nicht irgendwie, du kannst ja sicherlich irgendwelche Sachen kaufen, aber dann kostet irgendwie der Salatkopf 10 Euro oder irgendwie, wenn du irgendwas nachkaufen willst. Das ist natürlich oben extrem teuer, dann in diesen kleinen Orten, die man da anfahren kann. Deshalb muss man sich da wirklich ordentlich Gedanken machen, wie man da rumkommt. In Kanada kann man dann wieder einkaufen, aber da oben ist halt schwieriger, was zu kriegen. Da kann ich eine kleine Episode erzählen. Ich weiß, in Hamburg in der Bullerei Essen, das ist dieses Restaurant von diesem Tim Melzer. Ne? Das ist so ein Fernsehkoch. Und da habe ich zu dem gesagt, Herr Melzer, kommen Sie doch bitte mal rein, ich habe eine Frage. Und da hat er mich so angeguckt. Und dann hat er gesagt, Sie haben doch schon Kochbücher geschrieben. Da hat er mich nochmal angeguckt. Und da habe ich gesagt, habe ihm gesagt, ich mache eben die und die Tour da oben drum. Und welches Kochbuch können Sie mir denn empfehlen? Und da hat er mich so angeguckt. Keins. Kann ich leider keins empfehlen. Und da hat er dann gesagt, habe ich gesagt, naja, ich will ja nicht Tim Melzer nachkochen. Auf dem Schiff ist es ja immer ganz gut, wenn es so ein bisschen eine kleine, ja, wenn es ein bisschen variabler ist mit dem Essen. Das ist nicht immer nur Nudeln, Reis, Linsen. Mhm. Was macht man jetzt? Nudeln, Reis, Linsen. Und dann, ne, dass man da schon ein bisschen Abwechslung reinkriegt. Und da habe ich noch so angeguckt. Und da hat er gesagt, ach, nehmen Sie das vegane Kochbuch. Das ist schon gut. Kaufen Sie überall frisches Gemüse ein. Und da habe ich gesagt, da haben Sie jetzt nicht richtig zugehört. Da oben fahre ich ja nicht an irgendeinem Gemüsestand vorbei. Und da hat er gesagt, ach, sagt er, ich muss dann heim zu meinen Kindern. Schönen Abend noch. aber ist ganz sehr sympathisch. Aber wie gesagt, der Open, du kriegst den nicht. Du musst ja wirklich vorher intensiv Gedanken machen, wie du dich da verproviantierst. Das sind ja 2,5, 3 Monate, die man dann da oben durchbrauchen. Ne?
Ja, das klingt viel nach Trockennahrung und eben nach dem, was die Leute, die da oben auch leben, eben auch essen. Ja, die haben ja auch nicht unbedingt immer die Möglichkeit.
Also ich bin ja gespannt, weil wir stehen natürlich im E-Mail-Kontakt mit dem Ehepaar, die das Boot führen, und die kümmern sich, die beschäftigen sich da intensiv schon seit Jahren damit. Wir müssen also jeden Tag mindestens 3000 Kalorien zu uns nehmen. Wo ich dachte, na, wie soll ich denn in Alaska, da könnt ihr mich in Alaska vom Boot kullern. Mhm. Ne? Aber das ist wohl in der Kälte, sind es Erfahrungswerte, dass man das also an so Nüssen als richtig Energie zuführen. Und, naja, aber das wird dann alles genauer auf meinem YouTube-Kanal zu sehen sein, weil ich weiß auch noch nicht, auf was ich mich da einlasse. Ne?
Mhm. Ja. Man darf gespannt sein. Und,
ja. Was möchtest du denn noch wissen? Los, sprich.
Tolles Projekt.
Was möchtest du denn noch wissen?
Bitte? Ich schaue hier mal so auf meinen Notizzettel und wir haben gerade über Ausstattung von Booten gesprochen und was du eben so empfiehlst für ein Langfahrtboot. Gibt es denn einen Gegenstand auf dem Boot, wo du sagst, ja, da kann ich auf keinen Fall darauf verzichten, das ist mir ganz, ganz wichtig?
Soll ich dir sagen, was das ist? Ich meine, ich nehme mein eigenes Küchenmesser mit, weil das ist ein Messer. Das hat auch ganz viel Geld gekostet. Das nehme ich auch hier. Da darf auch keiner mit anderen irgendwie ein Kabel oder sowas durchschneiden. Ja. Das wird nur für die Küche genommen. Und wenn ich immer auf diese Boote komme, weißt du immer, ich habe doch hier ein ganz tolles Messer. Ich sage, das ist ein Messer. Ne? Damit kann ich, ne? Das ist so, also das ist so eins der wichtigen Teile, die man an Bord haben muss. Also das finde ich immer, das kennst du bestimmt, wenn du irgendwo hinkommst und oh, was haben denn die für Messer hier? Ne? So. Und ich, da ich ja auch sehr gerne, ja, ja, das ist, wo du denkst, Mensch, die gab es ein Dutzend, aber auch recht günstig, oder? Und da ich ja bestimmt auch gerne, also ich werde auch viel kochen, weil mir das ja selber auch sehr viel Spaß macht, da ist das für mich so ein wichtiges Teil. Ein Messer, und ich nehme dann für mich immer noch ein professionelles Mixgeschirr zum Cocktailmixen mit, weil ich das auch noch mache, und das kommt dann immer ganz gut, wenn du einen gut gemachten Whisky sauer so mit einem Eisberg im Hintergrund, das macht sich schon ganz gut.
Ja. Oh, das ist, klingt eine Atmosphäre, ja. Okay, also bei dir gibt es dann eher einen anderen,
ja,
Cocktail,
denn, als das andere Bier, ja? Ich weiß ja nicht, wie gesagt, dadurch, dass, ich weiß gar nicht, ob die so viel Alkohol mit, also ich bin übrigens einer, der, ich trinke, wenn wir unterwegs sind, trinke ich also nicht, also wir trinken kein Bier, guck mal, oder Alkohol, wo wir jetzt zu zweit waren, da haben wir dreimal unseren großen Becher Whisky eingeschenkt. Das war einmal, wo uns der Motor kaputt gegangen ist und wir den repariert haben. Einmal, wo wir von dem indischen Kriegsschiff Diesel bekommen haben. Das war ziemlich anstrengend. Und einmal, wo das Ruder, die Seile vom Ruderquadranten gebrochen sind, wo ich da die Nacht unten gelegen habe und das repariert habe. Da trinkt man hinterher mal Whisky. Aber ansonsten, also Bier oder Alkohol trinken wir eigentlich kaum an Bord. Also da, wo ich bin. Ich bin da jetzt nicht so. Also in Sundowner habe ich da lieber irgendwie ein schönes Mixgetränk. Ich sagte, ein Whisky sauer oder ein Americano oder sowas. Naja, dann lassen wir das mal, das Thema mal. Ne? Was braucht man an Bord sonst? Was braucht man an Bord eigentlich? Das sind eigentlich Sachen, die an Bord alle schon gegeben sind, die wichtig sind. Also für mich persönlich, das habe ich dir gesagt, was für mich wichtig ist. Und dann, ich nehme halt mein Kind und meine Musik, und ich habe mir diesmal den Luxus geleistet und habe mir ein paar Kopfhörer gekauft, die dieses Noise Reduction haben, also diese Rauschgeräusche von außerhalb weg. Ich weiß nicht, wie die das machen, man hört das nicht. Ne? Also du kannst dann auch mal Musik hören, weil du hast ja auf dem Schiff immer ein permanentes Rauschen, wenn du irgendwo sitzt durch das Fahren, ist ja klar. Und das habe ich mir diesmal geleistet, dass ich mir so ein paar Kopfhörer mitgenommen habe, die das wegmachen und dass ich meine klassische Musik hören kann, ohne dass es das klingt, als ob irgendwie immer eine Toilettenspülung läuft. Ne? Was ist denn dir wichtig, wenn du auf dem Boot bist?
Ja, das sind so diese kleinen Luxusgegenstände.
Ja, na gut, da gehe ich ja mal von aus.
Das funktioniert.
Da gehe ich ja von aus.
Was es soll? Ja,
das ist richtig.
Das ist ja nicht immer alltäglich. Ich meine, wenn man sich die letzten YouTube-Videos anschaut, die du im Roten Meer gemacht hast.
Da hast du wirklich recht. Aber da habe ich mich eben drauf verlassen, habe ich mich auf den Eigner verlassen. Das hat mich dann im Nachhinein wirklich sehr geärgert, dass ich da nicht alles wirklich kontrolliert habe, was ich sonst doch immer kontrolliere. Ja, und wie gesagt, also wenn du, aber da kommt dazu das Beispiel mit dem Motor, dass wenn von den 10 Kanistern Diesel, Reservekanistern Diesel, 3 mit Benzin gefüllt sind, also da musst du erstmal drauf kommen, oder? Also gehst du nicht davon aus. Nee, nicht 70 Liter. Es gibt ja einen extra Kanister, wo drauf steht Benzin für Außenborder. Da kommst du ja ewig hin. Also das war einfach nur, da stand ja Diesel drauf auf den Kanistern. Und wenn der einfach falsch getankt wurde an der Tankstelle und dann reingestellt wurde, das sind dann so Sachen. Aber hättest du das kontrolliert? Hättest du in jeden Kanister reingerochen, wenn der das sagt, du, ich habe ja 10 Kanister, Reservekanister mit Diesel? Das würde doch keiner machen, oder? Ja. Ja.
Wenn du es so gesagt bekommst, glaubt man es erstmal. Das sind wahrscheinlich die Dinge, die
man
nicht
so füllst die ein und dann hast du ein Problem, auch ein richtiges. Wenn du das nicht. Das hatten wir ja.
Dann hast du ein Problem.
Da musst du dann sehen, wie du da zurechtkommst. Naja, sowas zum Beispiel. Ne? Oder einfach irgendwie, dass du, wenn er dir sagt, hier ist alles da, der Motor ist neu, Filter sind da, Wasserfilter sind da, Dieselfilter sind da, Impeller sind da, alles Ersatzteile sind da, und dann guckst du rein, und dann siehst du die Filter in ihren Verpackungen und gehst davon aus, dass er die richtigen gekauft hat. Ja. Ja doch, aber es waren halt nicht die richtigen für die Maschine. Da hast du dann so, das sind so Sachen, wo man alles selber kontrollieren muss. Das Segelzeug, das neueste Segelzeug habe ich, neueste Segelrepair-Set habe ich da. Und das war ja in dem Film auch zu sehen. Und wir hatten ja dann das Problem, dass das Segel auch die Naht aufgegangen ist. Und ich habe die dann genäht, aber mit meinem eigenen Nähzeug, was ich mitgehabt habe, um meine Hosen zu flicken. Ne? Weil das Segelzeug, was. Nee, damit.
Das heißt, du hast mit normalem.
Na, ich hatte meine Nadel mit, ich habe immer mein Nähzeug mit. Weil, kann ja mal was. Aber als Garn haben wir im Prinzip Angelsehne genommen, die der Kompagnon von mir mit hatte. Die war relativ dünn. Mit der Angelsehne haben wir dann das Segel repariert. Ging ja nicht anders. Weil das, was er mit hatte, da konntest du, die Nadel war irgendwie 3 mm dick, 4 mm, da kommst du durch solches Segeltuch nicht durch. Und als Garn hatte er so einen Bindfaden, also wo du einfach ein Paket einschnürst. Na, ich sage, nee, das wird nichts. Ja, und das sind so eine Sache, dass man das also vorher alles kontrolliert. Das ist einfach, ne? Oder man muss es alles kontrollieren, gucken, ob wirklich auch jede Flasche mit dem Gas voll ist, ne? Einfach dranhängen. Weil das wirklich so kontrollieren, dass man da eine Waage nimmt und nicht denkt, ja, die ist voll, die ist auch voll. Wenn du dann irgendwie 3 hochgehoben hast, dann kriegst du nicht mehr raus, ob da eine voll oder leer ist, wenn sie nur 3/4 gefüllt sind oder sonst was. So eine Sache, das ist recht wichtig. Bin ich jetzt mal gespannt, was das auf dieser Tasswell, was da alles ist. Also den Bootstyp kenne ich noch gar nicht, habe ich vorher auch noch nie gehört, muss ich sagen. Und ja, das werdet ihr ja dann alles sehen in den Videos. Da mache ich ja mal einen Rundgang durchs Boot.
Ja, du hast dich ja sicherlich schon mal mit dem Boot beschäftigt. Ja,
das ist ein englisches, ist in England gebaut und ist eigentlich schon so auch so ein bisschen Richtung, hat schon einen gewissen Luxus, das ganze Boot. Also das sind also große Kabinen drin, große Doppelkabinen. Und gut, die haben das natürlich auch schon extrem ausgerüstet. Das fängt an bei irgendwelchen Sonars und Mastkameras und 3 Iridiums und also da kann jetzt nichts passieren. Also wenn da irgendwie ein was ausfällt, ist es alles nochmal 5-mal in Reserve da. Weil die ganze Elektronik, die du da oben brauchst, die ganze Rundfunkgeschichte, das ist schon nicht unwichtig. Und also sonst kann ich, zu dem Boot kann ich eigentlich noch nichts sagen. Ja, weiter. Ich meine, wir haben neben denen in Australien gelegen zum Einklarieren über Nacht. Und da fand ich das schon ziemlich, ziemlich robust. Es hat so einen robusten Eindruck gemacht. Also die Swan, auf der ich gewesen bin, ist ja mehr so eine Rakete. Ne? Und das war dann schon sehr robust, das Boot, fand ich. Wir werden sehen. Lassen wir uns überraschen. Ja.
Ne? Ist aber auch ein GfK-Schiff.
Ich weiß, also wenn ich das irgendwie, die ganzen Berichte, die ich lese, die fahren da immer mit Stahlbooten da oben durch. Aber ja, wir haben ja nicht vor, irgendwo anzuecken. Sag ich. Nee. Und es ist ja auch so, dass Juli, August und dann in September rein wird es dort auch nicht dunkel. Also wenn du dann jetzt wie Nacht, also die Wachen, die du durchgehst, ist immer Tageslicht. Wir gehen auch immer, das haben sie schon geschrieben, immer zur Zweitwache. Also dass immer einer auch gucken kann, dass immer einer nach vorne gucken kann. Das ist ja, wie gesagt, also das letzte Jahr bin ich immer zu zweit auf dem Boot gefahren, da bist du ja nachts immer alleine gewesen. Das ist stockdunkel, wenn du irgendwo dagegen fährst, kannst du eh nichts machen. Dann siehst du eh nicht, wo du hinfährst. Aber da oben ist es dann schon ganz gut, wenn man sieht, aha, von links kommt ein Eisberg.
Nee, klar.
So. Ja. Geh mal ans Ruder und fahr mal drum rum. Aber das, wie gesagt, das ist alles Zukunftsmusik, das werde ich sehen, wenn wir dann da oben sind und ich freue mich.
Ja, wir sind gespannt auf die Videos.
Ich weiß halt nicht, wie man da oben dann die Videos hochladen kann, aber es soll wohl ab und zu mal auch Internet geben. Weil Internet gibt es auf dem Schiff schon, aber da, nicht zum Hochladen von Videos oder zum Upload. Das ist, das würde dann doch etwas zu teuer werden mit der Zeit.
Dafür ist ihr Video ein bisschen teuer, ja. Was wäre denn, also jetzt mal ab von den Schiffen, mit denen du schon mitgefahren bist, was wäre denn dein Traumschiff, wenn du jetzt sagst, okay, ich kaufe mir jetzt mal ein Schiff und ich habe hier die Erbschaft von der reichen Tante aus Amerika gemacht, und was würdest du denn am liebsten für
dich haben, wenn du das kaufen wolltest? Eine Wauquiez geschrieben, eine Wauquiez, das ist ein französisches Boot. Ich bin ja bei der letzten Weltumsegelung bin ich ja in Tonga auf so eine Wauquiez 43 Pilot Saloon umgestiegen. Das ist wirklich einfach Also wenn du da aufs GfK klopfst, ne, und das ist einfach, naja, das ist dreimal so dick. Das ist einfach, das sind richtig ausgemachte Blauwassersegler. Ja. 500 Liter Sprit, 600 Liter Wassertank. Die ganze Ausstattung, genau. Und das ist, also das sind schon Boote, die, und mit dem Boot, ich kann es deswegen nur sagen, weil mit dem Boot sind wir durch die 65 Knoten gesegelt. Das war so, dass also am oberen Fenster das Wasser stand und ich zu dem Massimo, zu dem Eigner gesagt habe, this is a new experience for me. Und er guckt mich so an, me too. Wir haben da alle bitte so, also 65 Knoten hatte man dann auch noch nicht. Und das war das Boot, da habe ich mich jederzeit extrem sicher gefühlt. Wie es ist, wenn man sich nicht sicher fühlt, das habe ich also auf der davor, auf der Chanot mitgekriegt und auf der Bavaria. Aber das sind halt so Charterboote, diese umbauen, um die Welt zu segeln, was ja funktionieren kann. Ne? Aber das ist halt, da vergleichst du halt, wie gesagt, ein IKEA-Sofa mit einer Rolf-Benz-Couch. Ja? Also eine Wouquet kann ich jedem empfehlen. Auch gebraucht sind die sehr gut. Sind jetzt nicht die günstigsten, klar. Also ich würde mir selber kein Schiff kaufen, mal so, selbst wenn ich es hätte. Aber das ist ein Boot, was man jederzeit weiterempfehlen kann. Ich kann auch eine Swan weiterempfehlen, bloß dann müssen zwei Tanten verstorben sein, müsste zwei Erbschaften haben. Ne? Weil die sind ja nun schon sehr teuer, die Swans.
Ja, da reicht ja tatsächlich aus.
Also eine Wouquet kann ich jedem empfehlen, kann man ja mal googeln, Wouquet 43 Pilot Saloon. Ist auch, so ein 43er Boot ist auch sehr gut zu handeln, finde ich. Das kannst du alleine fahren. Ja, das kannst du alleine fahren. Ist auch alles extrem durchdacht.
Bitte?
Ist auch für Einhandsegler.
Und Wouquet ist, glaube ich, ähnlich wie bei Amel zum Beispiel auch. Die sind
ja, die, das ist von vornherein so gedacht. Das ist von vornherein so gedacht, dass du mit den Booten lange Touren machen kannst. Wie gesagt, da kannst du also die Wouquet war jetzt mal gerade mal ein Fuß länger als diese 42er Chanot. Aber die hat irgendwie 300% mehr Platz gehabt. Das war also nicht nachvollziehbar, wie die das hingekriegt haben. Der Rumpf ist auch ein bisschen anders geschnitten. Und die sind auch sehr, die segeln sich auch sehr schön. Also wie gesagt, wir sind, ich bin ja nur sehr eine große Strecke mit dem Ding durch alle Wetterlagen gefahren. Herrlich. Wouquet 3, also es gibt ja auch größere Wouquets, aber diese Pilot Saloon ist halt wirklich sehr, sehr schön.
Ja, Ralf hat eine ganze Menge zu erzählen und wie es weitergeht, das hörst du in einer Woche. Da gibt es den zweiten Teil des Interviews mit Ralf Jäger vom On-die-Welt-Logbuch. Und ja, wenn dir bis jetzt gefallen hat, was du gehört hast, dann nimm dir doch die 30 Sekunden Zeit und geh mal kurz rüber zu iTunes und gib uns eine Bewertung und schreib uns vielleicht noch dazu, was dir so gefallen hat am Podcast. Oder klick einfach nur auf 5 Sterne, ist uns auch recht. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
Toll, dass du auch heute wieder bei unserem Segeltalk mit an Bord warst. Alle Infos und Links zur heutigen Episode findest du auf www.glückspiraten.de. Hier entdeckst du auch viele weitere Tipps und Buchempfehlungen rund ums Genusssegeln, Reisen und das Leben auf dem Wasser.